So, einen schönen guten Morgen. Die Themenstellung für dieses erste Seminar finde ich absolut ausgezeichnet. Biblische Grundlagen zur Erziehung. Das heißt also, dass ihr mit mir gründlich, biblisch, theologisch arbeiten wollt, was die Bibel so zu Familie, Kinder und Erziehung zu sagen hat. Aber gleich vorneweg gesagt, wir finden in der Bibel keine klare, in sich abgeschlossene Lehre zur Kindererziehung, von der wir eine christliche Kindererziehung ableiten können. Da wundert sich, dass es so viele christliche Erziehungsbücher auf dem Buchmarkt gibt. Wir haben viel zu wenig Aussagen dazu und dann auch noch in einem ganz anderen kulturellen Kontext. Aber indirekt bekommen wir ein wegweisendes Muster, vor allem in Jesus, in dem Jesus auf Gott als unseren himmlischen Vater hinweist und dann auch Paulus fordert, dass wir Gott in seinem Vater Vorbild nachahmen. Also Gottes Charakter und sein Umgang mit uns als seinen Geschöpfen, das ist demnach das Vorbild für christliche Elternschaft. Das werde ich etwas später noch belegen. Aber zunächst einmal ein Gang durch das Alte und durch das Neue Testament. Gut, da sollte ich zu Beginn so meinen hermeneutischen und exegetischen Ansatz vorstellen, von dem ich mir wünsche, dass wir uns darin einig werden können. Ja, es gibt also das Alte und das Neue Testament. Und das Neue Testament und das Alte Testament sollte im Licht des Neuen Testamentes ausgelegt werden. Das Neue Testament hat also das letzte Wort. Und wenn wir im Alten Testament auf Fragen stoßen, auf Zusammenhänge stoßen, die uns schwierig erscheinen, dann hat immer Jesus das letzte Wort. Denn wie lesen wir es im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1? Ja, in den alten Zeiten hat Gott durch die Propheten zu uns gesprochen, jetzt aber spricht er zu uns durch seinen Sohn. Oder nehmen wir den Berg der Verklärung, Jesus zusammen mit Mose und Elia. Wisst ihr, was Gott da aus den Wolken spricht zu den Jüngern, was die Jünger da hören? Dies ist mein geliebter Sohn. Ja, und hört mir schön auf Mose und auf Elia. Nein, er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und ich denke, das ist ja auch gerade für die gründlichen Bibelleser ein guter hermeneutischer Ansatz. Ja, wenn ich irgendwo auf Fragen stoße, dann frage ich, was sagt die Ethik Jesu dazu? Denn Jesus hat das letzte Wort. So, das ist das eine, der eine Teil des hermeneutischen Ansatzes. Und dann müssen wir wohl auch insbesondere im Alten Testament dann auch unterscheiden zwischen Kultur und Gottes universalen Absichten und Weisungen. Und schauen wir so in das alte Israel hinein im Vergleich zu den anderen, das alte Israel umgebenden Kulturen. Ja, und da denken wir vor allen Dingen so an die Kanaaniter, an die Philister, an die Moabiter, auch an die Ägypter. Ne? 400 Jahre waren sie in Gefangenschaft in der ägyptischen Kultur. Später denken wir dann an die Griechen. Vergesst nicht, dass Alexander der Große so 320 und ein bisschen zerquetschte Palästina erobert hat, da kam also die griechische Kultur hinein und die Römer auch noch. Also da waren viele Kulturen um das Judentum herum. Und im Vergleich zu den umgebenden Kulturen hatten Kinder im Judentum stets eine höhere Beachtung und Wertschätzung. Das sagen uns so die Historiker. Das kann man auch herauslesen. Und Erziehung bestand so im Wesentlichen im Lernen und im Befolgen der biblischen Gebote. Schwerpunkt war Gehorsam, Gottes Geboten und den Eltern gegenüber. So könnten wir alttestamentliche Erziehung umreißen. Und, jetzt muss mir helfen. Ja, und ja, dieses Bibelwort aus der Tora, 5. Mose 6, 6 bis 9, gibt uns einen ganz interessanten kulturellen Einblick, ja, wie die Anweisungen gegeben wurden von Mose an die Eltern. Und zwar lesen wir dort, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie dir an die Stirn schreiben und auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das ist ein ganz, also für mich, der ich also kulturell sehr interessiert bin, ein ganz interessanter Einblick. Ja, die Bilder habe ich gerade dieses Jahr in Jerusalem gemacht, an der Klagemauer. Da kann man sehen, wie ein orthodoxer Jude sich gibt. Was lernen wir aus diesen Worten? Einmal, Eltern sollen Vorbild sein. Ne? Du sollst dir diese Worte zu Herzen nehmen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Also das heißt, biblische Unterweisung ist wichtig. Und zwar nicht allein schulmeisterlich, ich finde das so schön formuliert. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, beim Nachmittagskaffee oder unterwegs zu Aldi, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Das heißt, das Wort Gottes soll einfach aktuell da sein. Und für unsere moderne Zeit, auch wenn wir nichts damit anfangen können, dass wir sie als Zeichen auf der Hand binden und ein Merkmal zwischen den Augen sein sollen. Ja, das ist jetzt wieder Kultur. Aber was wir daraus lernen, von einer Prinzipienethik abgeleitet ist, gute Rituale sind wichtig. Ja, das ist das, was wir daraus lernen. Gute christliche Rituale sind wichtig. Da haben wir einmal so einen tollen Einblick, so ins Alte Testament, in die Kultur. Ja, wenn wir dann weitergehen, dann haben wir in den Sprüchen diesen markanten Vers, Sprüche 22, Vers 6. Dort lesen wir, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß und er wird nicht davon weichen, wenn er älter wird. Also wieder die Aufforderung, sich Mühe zu geben in der Erziehung, in der Unterweisung und zwar auch dem Weg gemäß, dem Typ, dem Charakter entsprechend. Es fällt auf, dass es nur um die Knaben geht. Ja, das gehört wieder zur jüdischen Kultur. Jungen standen im Vordergrund, Jungen wurden erzogen, Mädchen bekamen keine Bildung. Einer der Rabbiner brachte diesen Spruch, es ist besser, die Tora zu verbrennen, als sie einem Weibe zu lehren. So, da haben wir den Einblick in die Kultur. Ja? Und da ging es um die Jungs. Und die Mädchen hatten wenig Beachtung. Dann lesen wir im Alten Testament, wieder anders als in anderen Kulturen, dass Vater und Mutter geehrt werden sollen und dass beide einen Erziehungsauftrag haben. Eins der 10 Gebote lautet, ehre deinen Vater und fürchte ihn. Ehre Vater und Mutter. Und in Sprüchen lesen wir dann bezeichnend, mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Also beide haben einen Erziehungsauftrag. Und wer sich mit Kultur befasst, weiß, dass das ein großer Unterschied ist zu den anderen Kulturen. Nehmen wir also dann später die Kultur der Griechen und der Römer, auch ne, Besatzungsmacht, da hatte der Vater alle Macht in der Hand. Und wir haben auch diesen Ausdruck Pater Familias. Der Vater hatte alle Macht über die Familie, selbst über Leben und Tod seiner Kinder. Und die Mutter war unscheinbar. Und im Judentum schon immer, ja, das Gebot Gottes, dass Vater und Mutter geehrt werden sollen und gemeinsam einen Erziehungsauftrag hat. Das ist ja selbst wichtig für unsere moderne Zeit. Ne? Manchmal hat man den Eindruck, allein die Mütter hätten einen Erziehungsauftrag und die Väter schaffen nur das Geld heran. Also selbst hier können wir von der Kultur einiges lernen. Tja, und dann haben wir natürlich, das kann ich ja jetzt nicht auslassen, wenn wir uns über Erziehung und Altes Testament unterhalten, dann haben wir in dem Buch der Sprüche 5-mal Aussagen zum Gebrauch der Rute. Das sollten wir uns mal gründlich anschauen, denn über die Jahrhunderte hat man den Eindruck, dass körperliche Züchtigung das Hauptmerkmal christlicher Erziehung gewesen ist oder nach wie vor vielleicht ist. Deswegen sollten wir uns diese Aussagen in den Sprüchen einmal genau anschauen. Zum Beispiel Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Sprüche 23, Vers 13, da lesen wir, entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht, wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er schon nicht sterben. Und Sprüche 26, Vers 3, die Peitsche für das Pferd, der Zaum für den Esel und der Stock für den Rücken der Toren. Das mutet uns schon hart an, wenn wir diese Bibelworte hier aus der, diesmal ist es nicht die Tora, das Gesetzbuch, sondern das sind die Weisheitsbücher, wenn wir sie hier lesen. Und eine erste Frage sollte sein, um wen geht es hier? Geht es hier um kleine oder heranwachsende Kinder? Oder geht es hier um erwachsene, junge Männer? Also wenn wir uns das Buch, den Anfang, das erste Kapitel von dem Buch der Sprüche anschauen, dann lesen wir, dass das Buch der Sprüche an junge Männer gewandt ist, damit sie Weisheit und Zucht erkennen. Sprüche 1, Vers 4 lesen wir, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Das kann schon mal ein Hinweis darauf sein, wer hier gemeint ist. Und wenn in den Sprüchen von Kindern gesprochen wird, wird es meistens vermerkt, wie zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 4, als ich noch ein Sohn war bei meinem Vater, zart und einzig, da unterwies er mich. Auch wenn wir in Sprüche 23, Vers 13 lesen, entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht, schauen wir in den hebräischen Grundtext hinein, haben wir dort das Wort Na'a. Und Na'a war die gängige Bezeichnung für einen jungen Mann. So, das gibt uns eine gewisse Einordnung, wer hier gemeint ist. Darüber hinaus müssen wir einfach sehen, dass Prügelstrafe zur Kultur des Judentums gehörte. Und diesmal wieder in der Tora, in den Gesetzesbüchern, verankert in 5. Mose, wer es mitschreiben will, 25 von Vers 1 lesen wir, dass im Rechtsstreit unter Männern Prügelstrafe verordnet werden kann von den Ältestenrat bis zu höchstens 40 Schlägen. So, das gehört in die Tora hinein, das war also das Denken dort. Wir haben auch in den Gesetzesbüchern einen uns heute fremdartig anmutenden Text in 5. Mose 21, von Vers 18 an, da lesen wir, wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und auch wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu den Toren, zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht, und ist ein Prasser und ein Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe, und da sollst so und du sollst so das Böse aus seiner Mitte wegtun. Das mutet uns heftig an. Und dennoch, wenn wir den kulturellen Zusammenhang sehen, war das ein für die damalige Zeit ein gutes Gebot, um Schlimmeres zu vermeiden. Denn in den umgebenden Kulturen hatten die Väter Macht über Leben und Tod ihrer Kinder. Das hieß, wenn ein Vater einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hatte, dann konnte er ihn töten. Vielleicht sogar in Wut und Willkür. Ja, und dieses Gebot in der Tora ist dazu da, dass Eltern nicht in Willkür ihre Kinder so hart strafen, dass sie sogar sterben, sondern dass andere beraten sollen, ob der Sohn wirklich so schlimm ist. Also vom kulturellen Zusammenhang her können wir hier sogar etwas Gutes ablesen. Aber was machen wir in unserer modernen Zeit? Mit solch einer Aussage. Da meine ich, sie gehören klar in den kulturellen Kontext hinein und sind für uns nicht mehr bindend. Ich muss sogar etwas kritisch in den Raum hineinstehen. Vielleicht wird es heute Nachmittag bei Fragen und Antworten noch mal ein bisschen weitergehen dazu. Jetzt kann mir ja kaum einer widersprechen, weil ich referiere. Ja, aber wer meint, dass Körperstrafe in der Erziehung ein von Gott für die ganze Menschheitsgeschichte, verordnetes Gebot sei und sich verpflichtet fühlt, die Gebote des Alten Testamentes und die Aussagen der Weisheitsliteratur wörtlich zu nehmen, der darf dann die anderen Gebote auch nicht auslassen, oder? Das ist doch folgerichtig. Und jemand, der körperliche Züchtigung vertritt, muss dann auch mit 5. Mose 21 klarkommen, wenn es darum geht, ein widerspenstiges Kind zu steinigen. Und da sehen wir, ne? Da sehen wir, wie wir in ein Spannungsfeld hineinkommen. Und schon sind wir in der Diskussion, die das Apostelkonzil auch bewegt hat, ob denn nun die Heidenchristen das ganze Gesetz des Mose zu halten haben oder nicht. Und wozu sind die weisen Apostel gekommen? Ich und du, wir gehören zu den Heidenchristen. Sie sagt, das war ein Joch. Und das wollen wir den Heidenchristen nicht aufladen. Also das kann schon mal Antwort geben für uns. Und schauen wir dann ins Neue Testament hinein, dann finden wir dort kein Gebot zur Prügelstrafe. Da denk einmal drüber nach. Sagen wir nachher in der Pause, wo im Neuen Testament ein Gebot steht, dass Kinder geschlagen werden sollen. sondern vielmehr den Ausdruck, dass wir unsere Kinder lieben und nicht zum Zorn reizen sollen. Ja, und schauen wir jetzt in das Neue Testament, das Alte legen wir jetzt zur Seite, schauen wir jetzt in das Neue Testament, dann achten wir mal auf die Haltung Jesu Kindern gegenüber. Also Leute, da kann es dir richtig warm werden ums Herz, wie Jesus die Verachteten in der Gesellschaft, ne? Zur Zeit Jesu waren Frauen und Kinder und Sklaven auf einem Stand im Denken. Sie waren nicht geachtet. Sie wurden herumgestoßen. Und dann schauen wir uns mal Jesus an. Ja? Und ich habe also die Evangelien da wirklich also ganz brav, intensiv durchgearbeitet. Und wenn man das so sieht, Jesus ohne Kinder, kann man sich kaum vorstellen. Ja? Denk mal mit, da war doch die Speisung der 5000. Wo hatte Jesus die paar Fische und das bisschen Brot herbekommen? Von einem Jungen. Die Kinder waren immer bei Jesus. Die lauschten immer, die waren ganz dicht bei ihm. Ne? Jesus speiselt der 5000, guckt zur Seite, da war ein Junge. Und den winkt er zu sich und nimmt sie. Denk mal an diese Auseinandersetzung, wo die Jünger fragen, wer ist der Größte im Reich Gottes? Matthäus 18. Kannst du mal einen weitermachen? Ah ja, hast du schon. Okay, wer diese Bibelstellen zitiert jetzt, wenn die jemand nicht aufschreiben will, ist gut, ich gehe sie einfach mal durch. Matthäus 18, als die Jünger fragen, wer ist der Größte im Reich Gottes? Was macht Jesus da? Schaut sich kurz um, schnappt sich zum Kleinen, stellt ihn neben und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen können. Also Kinder waren immer da, wo Jesus war. Oder eine der schönsten Geschichten ist für mich ja die Matthäus 21, die Tempelreinigung und Heilung von Blinden und Gelähmten. War ja eine spannungsvolle Situation. Ja, Tempelreinigung, Jesus heilt. Und wir lesen dann, die führenden Priester und Gesetzeslehrer sahen die Wunder, die Jesus tat. Und sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Da wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du, was die da rufen? Und Jesus sagt, gewiss, habt ihr denn nie gelesen, was in den Heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die kleinen Kinder dich preisen. Das muss ja dramatisch spannend gewesen sein, ne? Tempelreinigung, die Erwachsenen verkrochen sich hinter den Tempelsäulen und die Kinder, die eigentlich immer bei Jesus waren, die schrien, Hosanna, gepriesen sei der Sohn Davids. Also Jesus und Kinder, irgendwo, also ich finde das so nett. Irgendwie immer zusammen. Tja, und Jesus macht sich zum Anwalt für Kinder. Matthäus 18, Vers 6, sollten wir uns mal richtig deutlich sagen lassen. Da sagt Jesus, wer aber einen von diesen Geringgeachteten, das ist die NGÜ-Übersetzung, die Luther sagt, einer von diesen Kleinen, aber das war es ja, die Kinder waren gering geachtet. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihn einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenken würde. Also Jesus gebrauchte immer sehr drastische Worte, um den Ernst seiner Botschaft deutlich zu machen. Ja, auch hier, wenn dein Auge dich zur Sünde reizt, reiße es aus. Ne? Das ist auch eine drastische Sprache, um es deutlich zu machen. Aber wie Jesus sich hier zum Anwalt von Kindern macht, ja, wer einen von diesen Geringgeachteten zu Fall bringt, ja, dem sollte man einen Mühlstein unter dem Hals hängen. Also Jesus macht sich zum Anwalt für Kinder und Vers 10 sagt er, hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch gering erscheinen. Denn ich sage euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Also hier sehen wir, wie Jesus ja, sich zum Anwalt für Kinder macht. Ja, und was eine echte Vater-Sohn-Beziehung ausmacht, was gute Elternschaft, Vaterschaft ausmacht, das sehen wir so fein und deutlich in der Geschichte vom wartenden Vater. Lukas 15 ist das. Ah ja, andere sagen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich mag die andere Überschrift. Ja, die Geschichte von dem wartenden Vater. Was war denn da? Da war der Jüngere und stellt sich aufmüpfig von seinem Vater. Und was fordert er? Er will sein Erbe haben. Zu Lebzeiten seines Vaters. Das ist gleich, als wenn er sagen würde, ich will, dass du tot bist. Und dein Geld will ich haben. Ja, ein widerspenstiger und ungehorsamer Sohn. Was erwarteten die Zuhörer jetzt für eine Geschichte von Jesus? Sie erwarteten, dass Jesus sich auf die Tora bezieht und so wie er es in 5. Mose 21 gelesen hat, sagt, jawohl, und der Junge wird jetzt gesteinigt. Ja, das erwarteten sie. Das war kulturelles Denken. So, und dann kam er selbst zusammen. was für eine Geschichte Jesus jetzt von dem Vater erzählt. Das war für sie, da blieb ihm der Mund einfach offen. Solch einen Vater kannten sie nicht. Das gehörte nicht zu ihrer Kultur. Sie lebten mit dem alttestamentlichen Gesetz. Könnt ihr den Kontrast sehen? Ja, also für mich ist das sehr bezeichnend. Da ist die Tora, das Gesetz. Ja, ähnlich wie bei der Ehebrecherin. Ne? Sie kamen, wollten, dass er das Gesetz bekräftigt. Und da sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Genauso hier, er setzt die Tora außer Kraft mit seiner Geschichte über den wartenden Vater. Achte einfach mal auf die Vater-Sohn-Beziehung. Mag ich jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen. Ne? Aber der Vater lässt den Sohn ziehen. Der Vater lässt den Sohn auch die Konsequenzen seines eigenwilligen Handelns ausbaden. Aber der Vater hat ein offenes Herz. Er wartet auf den Jungen. Und als er zurückkommt, vergibt er ihn und nimmt ihn wieder auf. Sodass der ältere Bruder, der ganz brave, ja, richtig böse wurde. So. Solch ein Vaterbild malt Jesus hier. Ja, und ich bin sicher, Jesus sprach da von seinem Vater, von dem Vater im Himmel. Und ja, den Juden, für die ja Gott so fern war, allmächtig, fern, nicht nahe, ja, da setzt Jesus jetzt neue Schwerpunkte in der Beziehung von Menschen. Und Johannes 1, Vers 17 bringt es wirklich sehr bezeichnend. Das sehen wir an dieser Geschichte vom wartenden Vater. Da lesen wir, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Ja, Jesus hat immer das letzte Wort. Auf ihn achten wir. Er ist unser Vorbild. In seinen Fußstapfen wandeln wir. Ja, wenn ich das mal eine Zwischenzusammenfassung mache, ja, zu der Gehorsamsforderung im Alten Testament, das lesen wir deutlich als Erziehungsprinzip heraus, Gehorsamsforderung. Zu der Gehorsamsforderung im Alten Testament kommt bei Jesus das Primat, die Vorrangstellung der Liebe hinzu. Ja, und wenn wir uns fragen, was ist das wichtigste Gebot in der Kindererziehung? Ich stelle die Frage gern so bei Erziehungsseminaren, auch in anderen Kulturen. So. Was ist das wichtigste Gebot in der Kindererziehung? Ganz viele Eltern sagen spontan, Gehorsam. Ja. Aber das erinnert mich an eine Frage, an die Frage eines Schriftgelehrten. Matthäus 23, Vers 36, kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und stellt die Frage, Meister, was ist das höchste Gebot in den Gesetzen? Was ist das höchste Gebot? Eine kluge Frage, ne? Sehr kluge Frage. Auch wir sollten uns immer wieder stellen, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Was ist das höchste Gebot? Und was antwortet Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt. Jesus macht hier eine Zusammenfassung und nennt das Wichtigste. Und das gilt auch für uns. Und seinen Jüngern gibt er ein neues Gebot. Nämlich, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das gilt doch nicht nur fürs Gemeindeleben, oder? Das gilt doch für das Eheleben, das gilt für das Familienleben. Deine Kinder sind doch auch deine Nächsten, oder? Ich weiß, dass manch einer so eine Abspaltung hat. Ne? Die Welt der Frommen in der Gemeinde und die Welt zu Hause mit den Kindern ist wieder was anderes. Nein, deine Kinder sind auch deine Nächsten. Und an der Liebe bei euch zu Hause soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, und das stärkste Zeugnis von guter Vaterschaft, Erziehungsverhalten, sehen wir dann an Jesus, wie er von dem Schöpfergott als seinem Vater spricht. Ja, das müssen wir uns nochmal so richtig vor Augen malen. Ich hatte es eben schon erwähnt, wie die zeitgenössischen Juden, was die zeitgenössischen Juden für ein Gottesbild hatten, ne, nämlich der ferne Gott, vor dem man nur Ehrfurcht zu haben hatte, der allmächtige Gott, aber unnahbar weit weg. Und es gehörte zu Jesu Hauptauftrag, seinen Jüngern und seinen Zuhörern deutlich zu machen, dass dieser Schöpfergott ein liebevoller Vater für uns sein möchte. Das geh mal für dich durch. Ich habe mal das Johannesevangelium sehr aufmerksam von vorne bis hinten durchgelesen. Und jedes Mal, wenn Jesus von seinem Vater sprach, habe ich einen Kreis um das Wort Vater gemacht. Und dann habe ich mal gezählt, 108 Mal spricht Jesus in einer bemerkenswerten, liebevollen Weise von seinem Vater. Und er versuchte damals den Menschen, wie auch heute durch den Heiligen Geist, uns deutlich zu machen, Gott ist ein guter Vater und damit auch ein Vorbild für Elternschaft. Ja, sehr schön finden wir das in Johannes 5, Vers 20, wo Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn das, was der Vater tut. Und dann geht es weiter. Und weil der Vater seinen Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Das ist also, das kann man auch auf heutige Zeit übertragen. Ne? Das ist so ein schönes Bild von Vater-Kind-Gemeinschaft. Der Vater hat seinen Sohn lieb und nimmt ihn mit, wenn er im Garten am Umgraben ist, wenn er am Auto rumfummelt, wenn da was repariert wird, wenn er spazieren geht, wenn er einkaufen geht. Alles, was der Vater tut, zeigt er seinem Sohn. Eine liebevolle Beziehung. Und das Interessante ist, Paulus greift dies auf. Also ich bin als Theologe ja so erstaunt, wie die Ethik des Paulus ja so übereinstimmt mit der Ethik Jesu. Und es gibt ja so liberale Theologen, die mal einzelne Ethiken aufstellen wollen. Ethik des Johannes, Ethik des Paulus, Ethik Jesu. Aber Paulus, er wandelt einen Fußstapfen Jesu und greift den Vatergedanken genauso auf. Ja, schaut euch mal Epheser ein weiter. Schaut euch mal Epheser 3, Vers 14 und 15 an. Ja, wie er hier sagt, deshalb knie ich vor dem Vater nieder, dem wahren Ursprung von allem, was als Vater bezeichnet werden kann, in den Himmelswelten und auf der Erde. Das habe ich genommen aus der Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ist eine neue Übersetzung, aber ich finde, er hat es sehr treffend ausgedrückt. Ich knie vor dem Vater nieder. Der eine tut es aus Ehrfurcht und Liebe, der andere, weil er kapituliert und einsieht, dass er nicht mehr alleine ohne Gott leben kann. Und er ist der wahre Ursprung von allem, was als Vater bezeichnet werden kann. Wenn wir also fragen, was ist gute Vaterschaft? Ich darf es erweitern auf gute Elternschaft, ja? Die Mütter jetzt mit einbeziehen, wenn wir uns fragen, was ist gute Elternschaft? Dann schauen wir auf den, der wahre Ursprung ist. Von allem, was als Vaterschaft bezeichnet werden kann. Wenn du einen Klick weitermachst, ja, in zwei Kapitel weiter, in Epheser 5, Vers 1, sagt dann der Apostel Paulus, werdet also Nachahmer Gottes, weil ihr ja seine von ihm geliebten Kinder seid. So, worin sollen wir Gott unter anderem auch nachahmen? In unserer Elternschaft. Ja, seht ihr den Schlüssel? Wir haben wenig direkte Aussagen zur Erziehung. Ja, aber hier, dass sowohl von Jesus wie auch von Paulus Gott uns als Vater vorgestellt, als Vorbild. Ja, und gesagt wird, er in ihm ist der Ursprung aller Vaterschaft. Und dann werdet Nachahmer Gottes. Ja, dann sehen wir, dass wir uns den Charakter Gottes anschauen sollen, den Umgang Gottes mit uns anschauen sollen, von seiner Vaterschaft dann lernen sollen für unsere christliche Elternschaft. Also an dieser Stelle möchte ich einfach mal zurückblenden, 40 Jahre, ne Claudia, 40 Jahre, ich möchte einfach mal 40 Jahre zurückblenden in unsere Anfangszeit und ja, wie sich damals unsere Gedanken entwickelt haben. Machst du mal das nächste nette Bild so. Hier seht ihr mich mal vor, genau 40 Jahre zurück, 1971, ich war noch Student an der Pädagogischen Hochschule, ne, so ein Typ, richtiger 68er, ja, trau keinen über 30, ja, richtig aufmüpfig. Ja, was bin ich froh, dass ich damals, ich sagte es schon so, die Jesus-People-Bewegung kennengelernt. Es gab ja einige Unruhen, einige extreme Leute. Also hätte ich die nicht kennengelernt mit ihren Verrücktheiten. Wer weiß, wo ich politisch links irgendwo geendet wäre. Aber wir wollten etwas verändern. Ja, das war unser Ding. Wir wollten etwas verändern. Wir waren Mitarbeiter in einem Rehabilitationszentrum von Drogenabhängigen, externe Mitarbeiter. Und da kam dann so ein Drogenpärchen. Sie kamen und sie gingen und ließen einfach die beiden kleinen Zwillinge dort zurück. Glatzköpfig, 2,5 Jahre alt, konnten noch nicht richtig reden. Interessanterweise konnten sie miteinander kommunizieren, weil sie sich ja zu zweit hatten. Total vernachlässigt. und die Junkies, für die Junkies waren das so eine Puppenspielzeug. Also es war nicht denkbar, dass sie weiterhin bei den Drogenleuten blieb. Und dann wir, Claudia hatte gerade unser erstes, hat sie da auf dem Arm, gerade unser erstes schwanger mit unserem ersten Kind, da haben wir die beiden aufgenommen. Und tja, in unsere Studentenbude genommen. Ich habe ja ein bisschen Zeit zu erzählen. Ja, ich habe ein paar Minuten Zeit zu erzählen. In unsere Studentenbude genommen. Wir waren etwas naiv, ne? Wir kannten also Jugendamt. Was interessiert das so? So ein Hippie wie mich, Jugendamt, was soll's? Da ist eine Not, wir haben sie aufgenommen und dann kamen zwei alte, betagte Damen vom Jugendamt. Aber richtig, richtig ärgerlich. Ja, und verhörten uns, was wir uns eigentlich, was wir da machen. Und wir gaben ganz unbefangen so unser Zeugnis, dass wir Christen sind, auf Gott vertrauen und so weiter und so fort. Und ein Wunder geschah, die beiden alten Damen ließen uns, die beiden, und noch mehr, alle paar Monate riefen sie an und fragten, könnt ihr nicht noch einen Notfall aufnehmen? Und ich sagte dann am Telefon, was sagen Sie, einen Notfall? Ja, bringen Sie das Kind vorbei, wollen Sie sich das nicht erst anschauen? Nein, sage ich, kaufe ich mir einen Pudel, dass ich gucken will, ob das Kind blonde Haare oder blaue Augen hat. Ist da eine Not? Bringen Sie das Kind vorbei. Da lagen sie wieder flach unter den Schreibtisch. Und innerhalb eines Jahres hatten wir dann 6 kleine Geschöpfe in unserer Obhut. Claudia war gerade 21 Jahre alt und Mutter von 6 Kindern. Das war der Beginn unserer Karriere. Ja, wir können ja gleich mal kurz weiterblenden. Ja, das ist dann so ein Aussiedlerfoto. Ein paar Jahre später, da haben wir 8 Kinder. Und das letzte Bild noch. Ah, das ist jetzt unser jüngstes Foto. Das sind 11, ne Claudia? 11 unserer Kinder ohne Anhang. Den haben wir eben mal weggelassen. Hochzeit unserer jüngsten Tochter mit einem unserer Kinder, Claudia wird nachher nochmal darauf eingehen, haben wir gar keinen Kontakt, eins der angenommenen Kinder, eine konnte nicht dabei sein. Sind das nicht tolle Leute? Also, es ist so schön, ich bin so ein glücklicher Mensch, solche Kinder um mich herum zu haben. Und die ganz große Gnade ist, alle lieben sich Jesus. Ich meine, wir geben uns alle Mühe als Eltern, ne? Aber wir haben es nicht in der Hand. Ja, und ich sage das überhaupt nicht stolz. Wir haben auch unsere Fehler gemacht. Das ist dann ihre eigene Entscheidung. Aber das ist eine Frucht des Lebens. Ja, dann denkt man auch, wenn du gestern Abend gefragt hast mit anstrengenden Momenten, man denkt gar nicht mehr an anstrengende Momente zurück, wenn man sieht, wie diese feinen Erwachsenen ihr Leben gestalten. Gibt es noch ein Bild? Ja? Nein, okay, dann lassen wir es dabei. Ja, und dann, bis auf eine sind alle verheiratet, also ich nehme noch Angebote an. Und wir haben 23 Enkelkinder. So. 24? Nein, 23. Wir kriegen dauernd eine neue Freudenmeldung, dass wieder eine unserer Töchter oder Schwiegertöchter schwanger ist. 23 Enkelkinder. Aber blende noch mal 2 Bilder zurück zu dem Anfang. So, das war unser Anfang. Ja, und ich studierte noch an der Pädagogischen Hochschule, war sehr interessiert an allem, was mit Soziologie und Entwicklungspsychologie habe ich gefressen. Wir hatten hier eine wilde Zeit gehabt mit der antiautoritären Erziehung. Das war ja genau die Zeit, wo die von England rüberkam mit dem Modell Summerhill. Und natürlich dann der knallharte Behaviorismus mit dieser Blackbox, wo man Kinder dann reinsteckte, damit sie dann konditioniert werden. Und wir diskutierten wild hin und her. Ja, und ich wurde immer verwirrter in dem, wie ich meine Kinder erziehen soll. Ja, es studierte sich so wunderbar in der Hochschule, jetzt könnte er mal mit mir nach Hause kommen. Ich komme von der Hochschule nach Hause und die 6 Geschöpfe springen und krabbeln um meine Beine. Ja, und mich hat es so richtig existenziell getroffen. Ja. Mit Kindern kann man nicht herumexperimentieren. Ne? Was manch einer so bleistiftkauend so an Erziehungstheorien aufschreibt, das muss im Alltag nicht funktionieren. Ich war ganz verzweifelt. Wir beide, ne? Das waren wenige Monate vergangen. Da waren wir am Ende uns 2 brennende Fragen. Einmal, wo holen wir die ganze Kraft her, um für sie da zu sein? Wo holen wir die Kraft noch her? Und da, in dem Alter, haben wir eine tiefgreifende Erneuerungserfahrung mit Jesus durch den Heiligen Geist gemacht. Tiefgreifend. Und die hat uns unser Leben durch begleitet, so wie du es auch so schön sagst, ich will Jesus neben mir spüren. Ja? Oder mein Gedanke war immer von Jesus Hand in Hand mit dem Vater. Hand in Hand, wenn ich irgendwie den Kontakt zu Gott habe und weiß, er ist bei mir, dann können wir es schaffen. Das war die eine Frage, wie schafft man das alles? Und wir haben es geschafft, oder? Und sind wir alt und verbraucht? Nein, ne? Immer noch voller Lebensfreude und Elan und Schwung. Ja, Kinder halten jung. Ja, und die zweite Frage, wo hole ich, jetzt sind wir direkt beim Thema, wo hole ich nur die richtigen Erziehungsprinzipien her? Was ist das Richtige? Ja, ich wusste, ich konnte nicht einfach mal ein paar Monate nach Summerhill meine Kinder erziehen und wenn sie mir zu wild werden, dann komme ich mit der Blackbox ein paar Monate von Behaviorismus. Was ist das Richtige? Was ist der richtige Umgang mit Kindern? So existenziell. Und da habe ich so eine feine Schlüsselerfahrung mit Gott gemacht in meinem kleinen Arbeitszimmer, wo ich dann so gebetet habe. Und ich höre es heute noch förmlich. Kennst du das auch, dass es so besondere Momente gibt, wo du den Eindruck hast, Gott redet zu dir? Ich meine, es muss ja keine wörtliche Stimme sein. Aber es sind einfach Gedanken, die kommen, wo du dir sagst, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Das ist auch Reden Gottes. Ja, und ich weiß noch, wie ich da saß und wie Gott zu mir gesprochen hat. Einmal weiß ich eins, wie er sagte, Eberhard. Gott kennt uns bei Namen. Schön, ne? Eberhard, ganz so kompliziert, wie du dir das vorstellst, ist es doch nicht. Schau auf mich. Ich bin dein himmlischer Vater. Und du bist mein geliebtes Kind. Und so wie ich mit dir umgehe, und dir begegne, so lerne mit deinen Kindern umzugehen. So. Das ist der Schlüssel unserer Erziehungslehre bei Team F. Das Vorbild in Gottes Charakter nehmen. Ja. Er ist dein geliebter Vater. Er möchte dich erreichen mit seiner Liebe. Ja, er möchte dich erziehen, dich führen, dich leiten. Ja, und so wie Gott, dein himmlischer Vater, mit dir umgeht, so sollst du es lernen, mit deinen Kindern umzugehen. Ganz einfacher. Aber ich meine, biblisch absolut fundierter Gedanke. Er ahmt Gott nach, wehrt seine Nachahmer. Ja, Gott ist der Ursprung aller wahren Vaterschaft. Ja, und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Jetzt geht es mal klack, 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 klack weiter bis zu einem Familienhaus. Ja, und noch und noch und noch und noch und noch. Und jawohl, da bleibst du einfach mal stehen. Und dann weiß ich noch, wie ich damals so saß und darüber nachdachte und mir so vor Augen hatte, was sind die Grundzüge des Umgangs Gottes mit uns? Was sind sie eigentlich? Ja, und dann kam ich zu diesen drei Schritten. Ja, da ist doch einmal Gottes bedingungslose Liebe, stimmt's? Das ist doch die Grundlage. 1. Johannes 4, Vers 8, was lesen wir da? Gott ist Liebe. Und Römer 5, Vers 5, haben wir bibelfeste Leute hier. Was haben wir da? Ja, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Oh, das hat mich als Vater so getröstet, denn meine Liebe war recht schnell am Ende. Geduld, Besonnenheit und dann diese Verheißung. Ich ziehe mich zurück, schaue auf Gott den Vater, ich bete an, ich bewege seine Worte in mir, ich bin ganz nah bei ihm und seine Liebe wird ausgegossen in mein Herz und ich kann über mich selbst hinauswachsen. Ja, das ist die Grundlage. Ja, und dann haben wir seine Führung und Unterweisung und auch seine Konsequenz und Disziplin. Und da ist mir Psalm 32 damals schon, ist mir so zum Vorbild geworden, ist so der pädagogische Psalm Gottes. Da lesen wir, wie Gott sagt, ich will dich unterweisen und dich leiten auf dem Weg, den du gehen sollst. Meine Augen auf dich richtend, will ich dich beraten. Klingt das nicht schön? Ja. Es gibt also einen Weg, den er dich führen will. Er will dich unterweisen auf dem Weg, den du gehen sollst. Und dann kommt dieser schöne Gedanke, meine Augen auf dich richtend, will ich dich beraten. Also ein liebevoller Augenkontakt. Ja, das, so möchte er uns, ne? Jetzt geht es ja um uns als Christen, als seine Geschöpfe. So möchte er zu dir und zu mir reden und uns leiten und seinen Weg führen. Und dann geht es in Psalm Vers 9 geht es humorvoll weiter. Dort lesen wir dann, sei nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, so ein dummer Esel. Ja, nur mit Zaum und Zügel ist er zu bändigen. Das ist nett ausgedrückt. Ne? Wenn wir ja, Gottes Unterweisung, die zu unserem Guten ist, nicht folgen, dann wird er Zaum und Zügel anlegen und wird uns wieder auf den rechten Weg zurückführen wollen. Ja, für mich ist auch bezeichnet, wie hier von Zaum und Zügel gesprochen wird. Fällt dir das auch auf? Also ich bin oft genug in Nordafrika gewesen, Ägypten, Marokko und ich kenne die Maultiere. Und ihr wisst, wie man sitzen sie immer so quer drauf, dann geht immer nur so. Ja, immer nur mit dem Stock im Takt, damit die Dinger auch laufen. Ne? Und das Bezeichnende ist, ja, hier wird von Zaum und Zügel gesprochen. Zum Beispiel anders als in den Sprüchen. Er hat Zaum und Zügel gesprochen. So möchte Gott uns leiten und auf den rechten Weg führen. Ja, ach, eine kleine Geschichte noch. Ich habe eine kleine Geschichte. Wir haben in Paraguay unter den deutschsprachigen Mennoniten Seminare gehalten. Mehrmals da gewesen, sehr lieb gewonnen. Und die jetzige junge Elterngeneration, so sagten sie es uns, ist also sehr streng aufgewachsen. Körperliche Züchtigung war das Allround-Mittel. Und die jungen Väter, dann sitzen wir so zusammen und sagen, so wie unsere Väter möchten wir es eigentlich nicht tun. Aber was ist das Richtige? Wie können wir mit unseren Kindern umgehen? Und wir haben sehr ergreifende, feine Erziehungsseminare gehabt. Und dann die Abschlussveranstaltung, da kommen doch zwei dieser Väter. Na, die sehen ja aus wie aus der Marlboro-Reklame, ne? Ihr Hut, die Stiefel, also richtig, ich mag sie. Das sind richtige, knackige Kerle, so, die Ranger dort. Setzen sich nach vorne, stell dir mal vor, zwei Väter machen ein Anspiel. Ne? Also das gibt es ja auch kaum. Ne? Setzen sich nach vorne und dann so humorvoll. Der eine ist da und schnitzt an seiner Rute. Und der andere kommt dazu, setzt sich dazu und sagt, ja, die letzte ist gerade mal kaputt gegangen, ich brauche eine neue. Und schnitzt, ihr versteht, was er meint, ne? Und schnitzt an seiner Rute. Und dann unterhalten sie ein bisschen und dann der andere sagt, weißt du, Freund, ich habe was Neues gelernt. Und ich glaube, das ist besser für uns. Dann greift er nach hinten und nimmt ein echtes Zaum und Zügel, ne, von seinen Pferden von zu Hause in die Hand, hält es hoch. Meinst du nicht, wir sollten es lieber mal so versuchen? Ich fand das so ergreifend. Das ist wie ein Generationswechsel. Ne? Ich fand das so ergreifend. Er hat gut zugehört bei meinem Seminar bei Simon. Greift er so nach hinten, hebt aus einem Stall so Zaum und Zügel, hebt es hoch. Sollten wir es nicht einmal so probieren? Das fand ich einfach schön. Okay, und dann saß ich damals da, kamen die Gedanken und dann machte ich so ein paar Bleistiftstriche und malte ein Familienhaus auf. Ja, und ihr seht in diesem Familienhaus, ja, da sehen wir, wie diese Begriffe drin verankert sind. Da ist ein starkes Fundament durch gute Beziehungen, wo wir Gottes Liebe hineintragen in die Familie. Da geben wir unseren Kindern Führung und Unterweisung, damit sie Selbstständigkeit und Verantwortung lernen. Ja, aber da ist dann auch Konsequenz und Disziplin, eine Begleitung mit liebevoller Disziplin. Da haben wir also die drei Grundgedanken, biblisch fundiert, wieder erwähnt, an denen wir uns dann orientieren können. Damit kann ich jetzt einen Einschub machen für heute Vormittag. Ja, und ihr werdet sehen, dass wir dann biblisch begründet am Montag und am Dienstag noch auf die weiteren Stockwerke eingehen werden. Dankeschön.